Ich bin dann tatsächlich nach dem Anstoßen durch die Absperrung unten durch abgehauen, bin in die letzte Tribüne zu meinen Dortmunder Jungs gegangen und habe dann da erstmal eine Runde Bier ausgegeben. Und da habe ich mich dann wohl gefühlt. Und dann sind wir anschließend rüber ins Zelt gegangen. Und dann gab es da eine riesen Standing Ovation. Also das war ein Gefühl und Erlebnis, was man erstmal überhaupt nicht verarbeiten konnte. Aber da konnte man sehen, so als Underdog oder so, wie viele Menschen sich doch freuen, dass so einer gewonnen hat und vielleicht jetzt nicht der große Favorit oder so.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Alle zwei Wochen gibt's Vollhorst, den Rennsport-Podcast von und mit Pferdewetten.de. Wir hatten vor zwei Wochen den jungen Jockey Billy Laughnane bei uns im Interview. Das war eine sehr spontane Geschichte. Der war gerade im Auto unterwegs und hat uns sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Kann man sich auf jeden Fall noch anhören. Und da habe ich ja schon gesagt, die nächste Folge wird dann diejenige sein, die direkt vor der großen Woche stattfindet. Und das ist ja jetzt am Wochenende soweit, dass in Iffezheim bei Baden-Baden dann auch endlich diese besagte große Woche startet mit einem tollen ersten Wochenende, wo im Mittelpunkt natürlich die Casino Baden-Baden Goldene Peitsche steht. Und ich habe mir überlegt, wen kann ich denn da ins Interview holen, wer da passen würde. Und ich habe einen Trainer gefunden, der gleich zwei Starter in diesem Rennen hat und den ich schon sehr, sehr lange bei mir in der Show haben wollte. Und egal wie gut wir uns eigentlich privat verstehen, und wir verstehen uns sehr, sehr gut, ich habe es bis heute nicht geschafft, diesen Mann bei uns in den Podcast zu holen. Er hat sich immer mit Händen und Füßen gewehrt. Und irgendwie auf einmal hat es dann doch geklappt. Ich freue mich, dass Sascha Smerzek bei uns ist. Grüß dich, Sascha. Hi.
Hallo, grüße dich.
Mensch, Sascha, warum hat das so lange gedauert? Warum hast du immer Nein gesagt, wenn ich wollte?
Ja, ich bin ja von Natur aus immer etwas schüchtern und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ist wie ein guter Wein, das braucht halt seine Zeit.
Und der ist jetzt reif, der.
Genau.
Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich. Also hat auf jeden Fall mir große Freude bereitet, dass du zugesagt hast, dass wir heute mal ein bisschen über dich sprechen können, über deine Pferde, über deine Karriere und natürlich auch über das, was alles während der großen Woche passiert. Sind die meisten Vorbereitungen jetzt schon irgendwie abgeschlossen, was große Woche angeht und alles und die Sattelkisten gepackt und alles, oder ist da jetzt noch für dich viel zu tun heute Abend?
Nein, für heute ist sowieso alles fertig und so die Arbeiten für die Rennen, für das erste Wochenende sind auch sowieso fertig und die anderen Pferde sind ja alle auch immer regelmäßig gelaufen, so dass da jetzt auch nichts super Spannendes mehr ansteht. Das können wir jetzt alles gelassen sehen und machen und wir freuen uns darauf, auf die große Woche und dann wir werden so mit circa 10 oder so also 12, 15 Startern werden wir vertreten sein und es soll ja auch ein bisschen regnen zwischendurch, so dass der Boden auf natürliche Weise möglicherweise auch dann ein bisschen softig sein wird. Das sollten meine Pferde auch alle gut können, also wir freuen uns.
Ja. Ich freue mich, dass wir uns dann ein paar Mal im Führing auch sehen werden und ich dich ein paar Mal interviewen darf. Fährst du die dann alle selbst irgendwie? Weil ich glaube, du hast doch mal irgendwie sogar einen LKW-Führerschein gemacht, ne? Irgendwie während der Bundeswehrzeit oder irgend sowas war doch mal, ne?
Genau, den habe ich, aber ich sag mal, den brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil wir werden die Pferde mit dem Sprinter fahren und so, wenn man da ohne Hänger fährt, dann braucht man auch keinen LKW-Führerschein. Aber der kommt nicht zum Einsatz, aber ich habe ihn, da hast du recht.
Okay, also das heißt, die kommen nicht alle auf einmal nach Baden, sondern die werden so nach und nach, wie sie halt eingesetzt werden, dahin
Genau,
gefahren.
ganz genau, ja.
Ja, das war ja früher auch ab und zu mal anders, ne? Früher hat man doch mal irgendwie so ein Pferd auch mal irgendwie eine ganze Woche da stehen lassen und mal geguckt, ob man den dann noch irgendwie zweimal oder sogar dreimal, gab doch auch sogar so Dreifachsieger irgendwie, so ein paar, ne, ob man die dann noch irgendwie einsetzen kann. Das hat so ein bisschen sich geändert, ne?
Ja, es ist alles etwas schnelllebiger geworden. Und so jetzt da viele mit dem Sprinter jetzt auch fahren, ist man auch so ein bisschen zügiger unterwegs. Früher hat man die ganzen LKWs vollgepackt und zu ganz früheren Zeiten war man ja nun auch noch, das war aber auch schon vor meiner Zeit natürlich in Baden auf jedem Hof untergebracht irgendwie. Da wurde ja dann da auch die ganze Woche trainiert, so wie du das eben ansprachst. An zwei Starts kann ich mich wohl teilweise auch noch mal erinnern. Wir waren dann früher zu Lehrzeiten auch dann eine ganze Woche da, weil irgendwie immer Pferde da waren.
Das ist übrigens der Opa von meiner Frau, von Vicky, die kommt ja aus Iffezheim. Der hatte auch so einen von diesen Höfen, wo dann tatsächlich die Pferde untergebracht waren.
Ja. Also ich sage mal, die Höfe sind ja noch erkennbar teilweise im Ort. Und ja, kann ich mir vorstellen, dass das doch eigentlich so eine ganz schöne Zeit war.
Du hast ja gerade schon gesagt, das war jetzt aber vor deiner Zeit. Bist ja auch noch ein junger Hüpfer, Sascha, wissen wir ja alle.
Vielen Dank,
Ja,
danke,
absolut. Sonst hätten wir dich auch nicht eingeladen. Wir laden nur, weißt du, Billy Laughlin, ja, dann du. Also ist ja
Ja,
eben.
genau.
Wie hat das bei dir alles angefangen? Das ist, weil ich glaube, so deine Familie, das ist ja keine so ganz klassische Rennsportfamilie eigentlich, ne?
Nein, überhaupt nicht. Ich sage mal, das Einzige, was man so ein bisschen Rennsport bedingt nahebeziehen könnte, wäre, ich bin in Rothenburg an der Wümme geboren. Das ist ja unweit von Fährhof. Meine Familie kommt auch aus der Ecke ursprünglich. Ob da schon irgendwas mal rübergeweht ist in die Wiege, ich weiß es nicht. Großvater war Landwirt und der andere Viehhändler. Da kann irgendwie so ein bisschen so die Tieraffinität hängen geblieben sein. Aber ansonsten, mein Vater war Bahnbeamter, meine Mutter war Hausfrau und ja, also überhaupt nichts mit Pferden. Als Schüler habe ich mir dann mal so ein bisschen Taschengeld zuverdient mit Illustrierten verteilen. Und da hatte ich meinen Nachbarn, da waren wir aber schon in dem Gifhorner Raum, oben in der Lüneburger Heide zu Hause. Und so, der fragte mich dann mal, ob ich da nicht mich mal um seine Pferde kümmern möchte, wollte. Und das war der Adolf Rojan, der züchtet heute auch noch Rennpferde. Und so kam das dann irgendwie. Ich habe mich da so als kleiner Junge dann mal draufgesetzt und dann als Dankeschön hat er mich mit zur Rennbahn nach Hannover genommen. Und da war irgendwie dann sofort der Virus aufgesaugt. Mensch, das ist doch was Gutes, irgendwie auf der Rennbahn. Ich war ja auch immer klein und zierlich. Ach ja, Mensch, dann werd doch mal Jockey. Ja, und so ging das dann. Und irgendwann ein bisschen älter und dann wollte ich mein Schülerpraktikum am Stall Steintor von Otto Werner Seiler und damals noch Harald Grube als Trainer machen. Einen Tag vorm Praktikum musste ich natürlich noch mal bei uns zu Hause ausreiten im Wald und fall natürlich runter und breche mir die Schulter,
oh.
so dass das Schülerpraktikum erstmal ja ad acta gelegt wurde. Aber dank von Otto Werner Seiler konnte ich das dann und auch meiner Schule damals konnte ich es dann auf privater Basis in den Osterferien nachholen. Ja, und so fing ich dann im Stall Steintor quasi mal an.
Ich meine, aber dann ging es irgendwie so richtig los in Dortmund, ne? Weil meine Eltern hatten ja damals bei Norbert Sauer ihre Pferde und ich glaube, das war so die Zeit, wo du damals direkt im Stall nebendran warst bei Uwe Stoltefuß, ne?
Genau. Im Land Niedersachsen war das damals noch ein bisschen anders. Für einen Pferdewirt musste man ein Jahr eine praktische Schule machen. Das war das BGJ, Berufsgrundbildungsjahr. Und das habe ich dann auch mal 3 Monate oder so gemacht. Aber da wir da oben natürlich mit dem Rennsport überhaupt nichts zu tun hatten, ging dann der praktische Tag, der verbracht werden musste, auf irgendeinem Bauernhof. Und dann habe ich alles andere gemacht, außer ein Pferd gestreichelt oder geputzt, sondern ich sag mal Unkraut gerupft, Kartoffel gerodet und irgendwas anderes. Und dann bin ich trotz alledem immer dann sonntags nach Hannover auf die Neue Bult gefahren und dann lernte ich durch den Adolf Rojan den Gustav Klotz kennen. Und der war dann natürlich gleich begeistert und der hat mich dann den Uwe Stoltefuß vorgestellt. Und dann konnte ich am 1.10.88 da auch direkt meine Lehre beginnen. Ja, und seitdem war ich dann quasi aktiv im Rennsport.
Und da wurdest du dann auch Futtermeister und Assistenztrainer, ne? Das war doch.
Ja, das kam natürlich erst viel, viel später. Ich habe dann erstmal meine Lehre gemacht, dann habe ich auch Rennen geritten. Der Uwe wollte ja halt immer, dass ich mal ein Hindernisjockey werde. Ich habe das dann ja auch gemacht. Meine ersten Rennen waren ja alles auch über die Sprünge. Aber ja, damals war der Sport ja noch sehr populär. Wir hatten 3 oder 4 Jockeys am Stall. Da muss ich ehrlich sagen, da blieb die Ausbildung so ein bisschen auf der Strecke. Also ich bin nicht gut ausgebildet worden, was das hieß mit der Springerei, aber ich Augen zu und durch und oben bleiben war dann immer die Devise. Aber irgendwann hat mich dann auch der Mut verlassen. Dann habe ich gesagt, Mensch, Trainer, das ist nichts für mich. Ich habe doch da ein bisschen Respekt und Angst vor. Oh, da war er ganz böse. Und habe dann mal nach einem Flachrennen gefragt, ob ich nicht mal Flachrennen reiten durfte. Da sagte er, nein, du reitest keine Flachrennen, dann wirst du gleich versaut. Ja, und letztendlich hat er ja recht gehabt, weil ich wollte, dass ich keine Hindernisrennen mehr reiten.
Okay, gut. Ja,
Ja, und dann danach kam ja dann die Bundeswehr erstmal, der besagte LKW-Führerschein gemacht. Und dann war ich wieder kurze Zeit zurück bei Uwe Stoltefuß. Dann hatte ich aber ein Angebot von Achim Stolberg auf der alten Bult bekommen. Und ja, dann war ich da, habe mich da auch super wohl gefühlt. Das war eigentlich ein großer Reitbetrieb und Schulpferde und Pensionspferde. Und er selber hatte ja immer so zwischen 5 und 6 eigene Rennpferde. Und für die war ich dann verantwortlich. Hat mir auch riesen Spaß gemacht. Ich habe auch unheimlich viel da gelernt. Aber letztendlich war ich einfach zu jung dafür, um da jetzt ewig zu bleiben. Und dann kam wieder ein Angebot vom Stoltefuß, ob ich nicht zurückkommen möchte. Er bräuchte einen neuen Assistenztrainer. Ja, und Uwe war natürlich immer eine Koryphäe, den ich schon vom ersten Ausbildungstag bewundert hatte, wie der das alles so macht und die Rennen aussucht und gewinnt. Nein, und das habe ich dann gemacht. Und dann war ich ja auch einige Jahre dann ja an seiner Seite, bis ich dann parallel dann auch mal die Trainerprüfung abgelegt habe und fing dann quasi am 15.02.2001 fing ich dann an, selbstständig zu trainieren. Da habe ich dann den Rennstall neben Norbert Sauer übernommen. Da war vorher der Ralf Malinowski drin, der dann aufhörte und ja, ich dann seine Pferde quasi übernahm. Das waren dann 14 Stück. Ein Großbesitzer dabei, aber der war mit mir nicht so einverstanden, der zog dann auch aus, sodass dann letztendlich mein Startkapital, 4 Pferde waren. Mit 4 Pferden fing ich dann quasi an.
Ja, das ist nicht zwingend viel.
Nö, nö. So als No Name und ich war kein großer Jockey, hatte ja nie einen Namen.
Ja.
Ich war da, man kannte mich, alles klar, alles gut. Ja, aber mehr ja auch nicht. Also es war wirklich schon ein harter Kampf oder beziehungsweise ein hartes Bestreben, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und da bin ich natürlich auch unheimlich glücklich, dankbar und stolz auch drauf persönlich, ne? Dass ich das so geschafft habe, über die Jahre auch so kontinuierlich mich auf dem Level zu halten. Ich hatte ja bis vor 2 Jahren und nachgerechnet bin ich da seit über 20 Jahren im Trainergeschäft, eigentlich auch nie Gestüte hinter mir. Es waren ja immer alles, ich sag mal, die normalen kleinen Besitzer, die mir aber immer die Treue gehalten haben und mich auch immer unterstützt haben. Aber ja, ich sag mal so, die namhaften Gestüte, die kamen ja jetzt letztendlich erst seit kurzem.
Das muss ich aber echt sagen. Ich habe mir die Trainingsliste natürlich jetzt nochmal genau angeschaut vor unserem Gespräch hier und das ist wirklich sehr, sehr bunt gemischt bei dir, ne? Also du hast
Ja.
wirklich auf der einen Seite so Einzelbesitzer, ne? Dann ganz viele Besitzergemeinschaften auch. Ich glaube, die fühlen sich auch alle wohl bei dir. Und dann halt eben mittlerweile, gut, Auenquelle jetzt schon ein bisschen länger, Stall Grafenberger sowieso, Holger Renz ist glaube ich, relativ neu bei dir und Schlenderhahn eben auch, ne?
Genau, ja.
Ja.
Ja, und Gestüt Niederrhein ist neu und nein, das sind natürlich auch alles so richtig passionierte alte Namen und da bin ich natürlich auch, freue mich riesig, dass die dann irgendwie auch den Weg hierher gefunden haben zu mir und nein, wir verstehen uns alle gut und ich denke, dass wir alle miteinander auch sehr zufrieden sind oder auch gut auskommen.
Aber das ist ja, glaube ich, für dich als Trainer jetzt auch nicht ganz so leicht, weil die ja auch sehr unterschiedlich alle angesprochen werden wollen, ne? Also, man diese die Kleinbesitzer, ne, die rufen gefühlt wahrscheinlich jeden Tag an und erkundigen sich nach ihrem Pferd. Also so einer bin ich zum Beispiel irgendwie immer. Dann hast du halt diese Besitzergemeinschaften, wo du irgendwie einen hast, der irgendwie so ein bisschen Hut auf hat und dann auf der anderen Seite halt diese großen Gestüte, ne, wo man, was weiß ich, vielleicht auch mal mit irgendeinem Racing-Manager oder was weiß ich, was sprechen muss oder so. Das ist ja schon auch ein bisschen, da muss man ja schon auch fast schon psychologisch gut ausgebildet sein, um da alle irgendwie abzuholen, oder?
Ja, ein Trainer ist ja irgendwie alles, ne? Also
Ja.
der muss Pferde trainieren, der muss managen können, der muss Logistik können, der muss Seelen trösten können, der muss psychologisch gewappnet sein. Also der Job ist schon sehr vielfältig. Aber ich sag mal, viele wissen ja auch, wie ich bin, wie ich so ticke. Und ich muss mich nicht jeden Tag melden. Und wenn es einem irgendwie mal zu lang wird, nichts mehr gehört zu haben oder so, erstmal A, man weiß, Mensch, es ist alles in Ordnung, dem Pferd geht's gut und dem Trainer und den Leuten auch. So, dann ruft man mal an, ach Mensch, ja, wie geht's denn und dies und das. Also ich sag mal, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt hier täglich da irgendwie anruft und berichtet, weil wenn es nicht wirklich was zu berichten gibt, ja, Krippe ist leer, die Box sah heute Morgen gut aus, die Karre war voll anschließend. Ja, ich finde, sowas ist dann immer nicht so wichtig. Ich konzentriere mich da lieber dann so mehr auf die Arbeit, auf die Pferde. Und habe da im Großen und Ganzen ja auch das Vertrauen der Besitzer, wenn ich mich jetzt nicht jeden Tag da melde, es läuft schon so seinen Weg. Zwischendurch kommt dann mal ein Foto oder ein Video, da freuen die sich dann immer alle so. Einige wünschen sich sicherlich, muss man auch sagen, ein bisschen mehr Korrespondenz, aber es ist halt auch nicht immer so ganz einfach. Wir haben eine 7-Tage-Woche, wir haben viel mit dem Stall zu tun und wir reisen ja nun auch sehr viel. Ich sag mal, wenn ich mich jetzt auf die Rennen am Samstag und Sonntag in Deutschland konzentrieren würde, könnte das sicherlich auch anders sein, aber wir sind ja auch sehr aktiv im Ausland, wo wir jeden Tag irgendwie was haben. Und ja, da bleibt dann vielleicht das eine oder andere persönliche Besitzergespräch dann schon mal schnell auf der Strecke. Aber so richtig Schimpfe habe ich jetzt so von den Besitzern auch noch nicht bekommen, dass sie dann gesagt haben, jetzt melde ich gefälligst mal oder so. Also es
Ja.
läuft dann, denke ich zumindest, recht harmonisch ab. Und ansonsten, ich habe ein gutes Verhältnis mit den Besitzern, die hätten mir dann aber auch schon mal gesagt, Mensch, jetzt melde dich doch mal oder irgendwie so.
Ich habe nur von deinen Besitzern gehört, dass du ein sehr, sehr ehrlicher Trainer bist und dass du manchmal ein bisschen zu ehrlich bist. Also, dass du manchmal den Besitzern auch Sachen sagst, die sie vielleicht gar nicht hören wollen, weil du, sag mal, die Sache beim Namen nennst, wenn ein Pferd jetzt zum Beispiel mal nicht das Schnellste ist oder so.
Ja, aber ich finde es letztendlich auch richtig so. Es kostet alles sehr viel Geld und wenn nachher keiner einen Spaß daran hat, dann kommt der Ärger ins Haus oder jeder ärgert sich, die Besitzer ärgern sich, die Trainer ärgern sich im Stall. Man gibt sich Mühe und es kommt aber nichts, weil einfach das Können entweder zu bescheiden ist oder wir wirklich nicht die passenden Rennen finden. Ich sage immer so, jedes Pferd hat eine Chance verdient, irgendwo ein Rennen zu gewinnen. Selbst wenn es auf der kleinsten Bahn irgendwo ist. Aber ja, manchmal ist es auch nicht möglich. Und bis wir dieses Rennen gewonnen haben oder bis wir dieses Rennen gefunden haben, kann es dann aber auch durchaus wieder ein paar Monate ins Land ziehen. Und die paar Monate kosten natürlich auch viel Geld. Da rate ich denen dann schon lieber, ob wir uns nicht dann doch irgendwie trennen sollten. Vor allem, wenn das Pferd da jetzt auch nicht so wirklich Spaß dran hat, wenn man das auch offensichtlich sieht, dass sie keine Lust am Laufen haben oder am Rennsport, am Sport allgemein haben, dann tut man sich ja auch dem Pferd gegenüber keinen Gefallen. Und dann sage ich, ach komm Mensch, lass uns davon trennen, das hat keinen Zweck und wir werden alle nicht glücklich.
Du hast gerade schon die kleinen Bahnen angesprochen und ich weiß, dass wir uns ja auch schon auf den wildesten kleinen Bahnen irgendwie im Interview hatten irgendwie. Also ich erinnere mich nur an Pferden, da hatte ich mit dir mal zu tun und dann, ja, jetzt kürzlich in Saarbrücken, gut, das ist jetzt von den Südwestbahnen noch die größte irgendwie. Aber diese Mischung, die macht dir, glaube ich, auch irgendwie Spaß, ne? Auf der einen Seite bei den ganz, ganz großen Festen mit zu tanzen und zu spielen und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen so die kleinen Bahnen zu unterstützen und sich da eben auch mal einen Punkt zu holen für ein Pferd, das es nötig hat, ne?
Genau, unterstützen ist schon mal so das richtige Wort. Also es ist ja nicht nur nehmen und wenn ich die Möglichkeit habe, die kleinen Vereine auch mit irgendwie Startern zu unterstützen, wenn das irgendwie passt vom Material, von der Ausschreibung, dann mache ich das gerne. Und ich sag mal, ich habe ja auch damals mein allererstes Rennen als Trainer auf zwei kleinen Bahnen gewonnen. Das erste, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, aber ich meine, das war irgendwie Mitte August 2001. Das erste Rennen habe ich in Zweibrücken gewonnen mit meinem eigenen Pferd, mit Göritz drauf. Und eine halbe Stunde später habe ich das zweite Rennen mit Silke Ulrich in Warendorf gewonnen. Also das waren ja nun auch nicht gerade die größten Bahnen. Aber ja, und ich war ja auch viel im Südwesten bei Matthias Schwinn auf dem Hof und in Honsrath. Also ich kenne das ja auch alles. Und nein, das macht ja auch immer sehr viel Spaß. Die Atmosphäre ist super angenehm da. Und wenn da die Möglichkeit besteht, gerne, ja.
Ich glaube, Warndorf gibt es gar nicht mehr, ne, als
Nee,
Rennbahn.
leider nicht. Nein, leider nicht. Die hatten ja immer so ein tolles Meeting, Freitag und Sonntag, da konnten die Pferde auch mal zweimal laufen. Nein, das war schon schön.
Naja, muss man um jede Rennbahn froh sein, die es noch
Ja.
gibt. Aber jetzt lass uns nochmal zurückkommen auf deine Trainerkarriere. Du bist dann irgendwann aber von Dortmund nach Düsseldorf gegangen, wo du jetzt immer noch bist, wo du jetzt dieses Jahr auch 20-jähriges Jubiläum hast, ne, wenn man mal zurückrechnet. Noch ein Grund, dass du hier im Podcast dabei sein musst, als Jubilar sozusagen. Und dich, glaube ich, auch sehr wohlfühlst in Düsseldorf, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber mit dem Jubiläum, naja, von 2001, jetzt haben wir 25.
Nee, 2005 bist du nach Düsseldorf.
Ja, genau, bin ich nach Düsseldorf gekommen. Da hast du recht, genau.
20 Jahre Düsseldorf.
Genau, das stimmt, ja. Und ja, das war damals so. Ich hatte dann irgendwann mal so, ja, 20, auch mal 30 Pferde zu Dortmunder Zeiten. Ja, aber dann wurde es auch immer irgendwie ein bisschen weniger. Und auf einmal bekam ich ein Angebot hier aus Düsseldorf von der Frau Focke, Stallhof Wittlohe, wo ich letztendlich ja immer noch dankbar bin, dass das dann so zustande kam, weil das war ja dann letztendlich auch mein Sprungbrett. Und zwar, Peter Lautner hatte aufgehört und die Wittlohe Pferde, die waren ja alle hier beheimatet. Und ja, die suchten halt einen neuen Trainer. Es waren ja einige auch hier vorstellig dann beim Peter Lautner und bei der Frau Focke, aber dann irgendwie ließ sich das nicht realisieren. Und dann sind die irgendwie auf die Idee gekommen, sich an Herrn Jüngeren, ich war ja damals jüngster Trainer Deutschland, der dann anfing. Ja, und dann haben die mich quasi angeheuert und ja, hierher abgeworben nach Düsseldorf. Und so ging das dann los und alle Dortmunder Pferde sind auch mitgekommen. Im Lautnerstall waren damals, glaube ich, auch noch so 14 oder 16 Pferde. Dann hatte ich 16 Pferde aus Dortmund mit übergesiedelt. Also hatte ich ja eigentlich eine gute Kapazität, um anzufangen. Und da war ja dann damals auch in dem Wechsel ein besagter Prinz Flori bei, der ja dann im Jahr drauf hier große Erfolge feierte. Und selbst auch Frau Focke hatte ganz tolle Pferde, mit denen wir in Frankreich sehr erfolgreich waren. Und ja, ab 2006 ging das dann quasi so richtig los, auch international. Mit so einem Riono sind wir nach Istanbul geflogen und nach Mailand und so. Und ja, so lernte ich dann mit ihren Pferden quasi die große Welt im Rennsport kennen.
Bevor du jetzt anfängst, hier die ganzen großen Erfolge auszupacken, würde ich mal sagen, wir kommen zu unserer ersten Kategorie. Das könnte nämlich ganz sicher in die Richtung gehen. Wir fangen mal an mit dem schönsten Moment im Rennsport.
Der schönste Moment.
Da habe ich nämlich jetzt schon große Angst, dass das einer von den Namen war, die du gerade schon genannt hast. Deshalb darfst du jetzt mal losschießen.
Also Prinz Flori war sicherlich ein ganz toller Moment in der Karriere als ganz junger Trainer. Aber das war, muss ich ganz ehrlich sagen, damals auch ein bisschen zu viel für mich. Also wenn ich jetzt so im Nachhinein mal zurückdenke, damals gab es das Geleit mit den beiden Schimmeln. Und anschließend gab es noch eine Kutschfahrt. Also das war natürlich sicherlich ein Highlight, aber das war alles zu viel für mich. Dann sind wir da auf die Schwarzwaldterrasse gegangen, da gab es dann einen Sektempfang. Sicherlich waren auch viele erstaunt oder erschrocken, wie so ein Prinz Flori gewinnen konnte. Damals gab es ja auch nicht ganz so rosige Zeiten finanziell in Baden. Ja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber ich bin dann tatsächlich nach dem Anstoßen durch die Absperrung unten durch abgehauen, bin in die letzte Tribüne zu meinen Dortmunder Jungs gegangen und habe dann da erstmal eine Runde Bier ausgegeben. Und da habe ich mich dann wohl gefühlt. Und dann sind wir anschließend drüber ins Zelt gegangen. Und dann gab es da eine riesen Standing Ovation. Also das war ein Gefühl und Erlebnis, was man erstmal überhaupt nicht verarbeiten konnte. Aber da konnte man sehen, so als Underdog oder so, wie viele Menschen sich doch freuen, dass so einer gewonnen hat und vielleicht jetzt nicht der große Favorit oder so. Also das war sicherlich ein schönes Erlebnis. Aber es gibt natürlich unzählige Erlebnisse, die ich eigentlich jeden Tag oder jeden Renntag auch erlebe. Denn wie gesagt, vorhin im Gespräch, ich habe mit 4 Pferden angefangen, hatte keine Unterstützung großer, namhafter Besitzer, hatte immer ganz tolle kleine Besitzer, die mich letztendlich aber auch dahin gebracht haben, wo ich seit Jahren bin. Glücklicherweise irgendwie immer unter den Top Ten. Und dass die Arbeit dann so peu à peu auch immer belohnt wurde. Vor 2 Jahren hatten wir in Mannheim auch eine kleine Bahn, vermeintlich den 800. Sieger. Ich hoffe jetzt, dass ich in Baden-Baden den 900. Sieger irgendwie irgendwann feiern darf. Und das ist natürlich schon eine stolze Zahl, die ich erreicht habe und natürlich auch immer über Jahre auch ein tolles Team an meiner Seite hatte. Und ich sage mal, Henk Rewe damals war bei mir Jockey, dann war er Assistenztrainer. Dann hatten wir mal teilweise 100 Pferde, was dann schon wirklich viel war und wir da ja sehr viel nach Frankreich auch gefahren sind. Und gut, Henk machte sich ja dann auch selbstständig. Dann ging bei mir auch die Zahl ein bisschen runter. Dann hatte ich ja irgendwann auch Marian Weißmeier bei mir als Assistenztrainer. Also, und das sind ja mittlerweile auch alles Trainernamen, die auch auf sich aufmerksam gemacht haben. Also haben wir ja alle untereinander auch viel gelernt oder viel voneinander auch mitgenommen. Und nein, das ist natürlich, das sind halt schöne Momente, die man halt über Jahre hat und jetzt nicht immer irgendwie ein spezielles Rennen.
Das muss mir auf jeden Fall aber nochmal sagen, wenn es kurz vor der 900 ist, dass ich das beim Moderieren dann irgendwie nicht, dass der mir nicht durchrutscht. Mir ist schon der von Peter Schürgen, der 2000ste durchgerutscht. Das war.
Also es ist Flach- und Hindernisrennen zusammengezählt, habe ich jetzt momentan 899.
Das heißt, der nächste wäre es dann schon.
Genau.
Okay, das war schon mal ein guter Hinweis. Oder war das Wöhler, der mir durchgerutscht ist? Einer von beiden, wo ich mir noch gedacht habe, welcher Idiot hat denn da moderiert und hat das nicht gemerkt. Und dann war es ausgerechnet ich. Ich glaube, ja doch, das war Andreas Wöhler. Das war hier die große Nummer. Und dann am Ende hat es dann die Monika Müller hat es dann rausgefunden und der Susi gesagt und die hat es mir gesagt. So rum war es.
Ja,
ja, eben.
ja.
Ja. Gut,
Und
aber ja, Prinz Flori kann ich mich auch noch gut dran erinnern, mit Philipp Minderick natürlich damals, großer Preis von Baden, das war schon eine große Geschichte. Du hattest, Lukas Granach war ja auch bei dir, ne, als er
ja.
den Hansa-Preis gewonnen hat und dann aber, der war ja dann später Dritter im Melbourne Cup sogar, also im größten Rennen Australiens, wo es sogar einen eigenen Feiertag um das Rennen gibt, also das ist wirklich eine ganz krasse Geschichte.
Ja.
Wie war das denn für dich, als der dann in so einem krassen Rennen dann auf einmal so weit nach vorne gelaufen ist, aber halt eben nicht mehr deiner war.
Ja, ich sag mal, erstmal ist es ja so, Lukas Granach war ein unheimlich spätes und sensibles Pferd und der Besitzer drängelte schon immer, Mensch, wann laufen wir denn mal und jetzt haben wir schon Juli und dies und das und so. Ja, aber er hat ja dann wirklich seinen Weg gemacht und wurde über die Handicaps, was ich ja auch immer sehr gerne mache, die Pferde über die Handicaps aufzubauen und sich zu festigen und zu stärken. Und genauso haben wir das ja dann da auch gemacht, aber irgendwann war es dann mal so weit, dass er dann auch mal Farbe bekennen musste. Und das war ja immer so ein richtiges Speedwunder, der trödelte ja immer hinterm Feld her und auf einmal gab es ja dann die große Zündung und dann schoss er ja an allen vorbei. Und ja, Lukas Cranach war natürlich auch erstmal ein bildhübsches Pferd. Und natürlich ist man dann erstmal traurig, dass so ein Pferd dann den Stall verlässt. Aber letztendlich habe ich mir immer gesagt, es klebt immer dein Name da dran, dein Stempel ist immer im Pass bei dem Pferd, also jeder weiß, wo der ursprünglich mal herkommt. Und nee, da habe ich mich natürlich letztendlich auch für das Pferd unheimlich gefreut, ne?
Wir kommen mal zur zweiten Kategorie des heutigen Abends.
Der peinlichste Moment.
Ich habe mir nämlich letztens sagen lassen, ich soll nicht immer sagen, wir kommen zum schönsten Moment und dann den Jingle spielen, wo das nochmal gesagt wird, sondern ich soll das irgendwie so einbauen. Hat jetzt nicht so ganz gut funktioniert, aber es kommt ja auf die Story an. Was gibt's denn da, was dir peinlich ist?
Der peinlichste Moment. Boah. Also ich sag mal, so ein wirklich richtig peinlicher Moment fällt mir überhaupt nicht ein. Also eigentlich ist mir nichts peinlich. Vielleicht ist mal die eine oder andere Situation etwas unangenehm oder so, aber so richtig peinlich, wo ich dann im Erdboden versinken muss, hatte ich überhaupt nicht. Man hatte sicherlich mal im Lauf der Jahre die ein oder anderen unschönen Momente. Und da muss ich eigentlich ganz ehrlich sagen, das war natürlich der unschönste Moment, den ich so im Rennsport hatte. Das war natürlich damals dieser Dopingskandal oder dieser positive Doping-Test von unserem Wonnemond, von diesem tollen Kultpferd, der ja bis ins hohe Alter noch super lief und alles so weiter. Also das war eigentlich so die unschönste Situation, die ich so erlebt habe. Vor allem die Botschaft, die kam ja dann letztendlich per Telefon. Und so, du bist ja natürlich in dem Moment auch erstmal geschockt, da ruft dich das Direktorium an. Man rechnet ja auch mit nichts und man hat sich ja auch eigentlich überhaupt nichts vorzuwerfen. So, und dann kam dann der besagte Anruf, ich war gerade auf dem Weg nach Baden-Baden. So, und dann ging es dann, ja, Wonnemond ist positiv getestet. Ich denke, was ist denn das, wie jetzt positiv getestet? Ja, und dann, ich sage, ja, und was soll ich jetzt machen? Ich sage, ich bin ja erstmal geschockt. Ich war dann auch in dem Moment erstmal so ein bisschen geschockt oder auch böse irgendwie. Wie kann man mir das jetzt so am Telefon vorknallen? Ich sage, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt gegen den Baum fahren? Soll ich mich jetzt in Grund und Boden schämen oder wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Ne? Weil ich konnte mir ja überhaupt nichts erklären, wie und was. Und die Aufklärung war natürlich auch spektakulär letztendlich. Also er war positiv gedopt, das ist Fakt, mit Kobalt damals. Aber das Kuriose war ja auch noch, man unterschreibt ja immer diese schönen rosa Zettelchen dann nach dem Rennen in aller Euphorie. Hält ja den einer unter der Nase und dann unterschreibt man den und alles klar. So, und dann war da aber komischerweise handschriftlich draufgeschrieben, auf Kobalt sollte halt auch untersucht werden, was anscheinend, keine Ahnung, ob das üblich ist oder nicht. Jedenfalls, es stand handschriftlich da draufgeschrieben, was ich erstmal schon mal komisch fand. Wieso schreibt da einer mit der Hand explizit irgendwas drauf zum Untersuchen oder so? Also normalerweise ist ja sowas vielleicht in der normalen Dopingprobe enthalten. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das Komische an dieser Geschichte war, klar, es waren natürlich zwei Grupperennen weg, was natürlich auch für einen kleinen Besitzer und für einen kleinen Trainer sehr, sehr schmerzhaft ist. Aber ich letztendlich auch unheimlich dankbar bin an Stall Frohnbach, an Klaus Wilhelm, dass sie dann nicht weggegangen sind, ne? Dass sie mir weiterhin das Vertrauen geschenkt haben und ich das Pferd weiter trainieren durfte und immer andere Pferde trainieren durfte. Das ist ja auch schon ein starker Vertrauensbeweis eigentlich von Seiten der Besitzer, dass sie mir dann letztendlich die Geschichte auch geglaubt haben, was ja dann in der Erklärung auch mehr oder weniger nachgewiesen werden konnte, wie es zu diesem deutlich erhöhten Kobalt, oder diese Kobaltkonzentration im Pferd gekommen ist. Und zwar war das ja auch jedem bekannt, der Wonnemond, der sah ja immer sehr, sehr lange bis in frühen Sommer, immer sehr strubbelig, hatte immer sehr lange mit seinem Winterfell zu tun und so fort. Der andere Schritt, den hier in Düsseldorf, und da sagte, boah, was ist denn das für ein Teddybär? Aber er war halt einfach so. Und so, dann hat man ihm einfach Stoffwechselunterstützer gegeben, um ihn einfach helfen zu wollen, schneller durch den Fellwechsel zu kommen. So, und dieser Unterstützer letztendlich war eigentlich unter anderem Vitamin B12. So, und nach vielen Recherchen und so weiter, Vitamin B12 ist irgendwann eine Vorstufe von Kobalt, wird aber normalerweise im Körper ausgeschieden und so weiter. Aber bei Wonnemond war das so, dass der diese Hilfe letztendlich gespeichert hat in seinem Körper, nicht verstoffwechselt hat und nicht ausgeschieden hat. Ob es jetzt in der Leber oder keine Ahnung, wo dann diese Dinger halt gesammelt werden. Und dann hat sich das körpereigen in Kobalt umgewandelt. Und das ist schon ein Ding. Und dadurch kam natürlich dann diese hohe Konzentration, die er dann nachgewiesen hatte, ne? Und wir haben ja nachweislich so, oder wir haben ja mit Kobalt überhaupt nichts so zu tun gehabt. Aber was hat das Pferd gekriegt? Und so, und dann kamen wir da irgendwie drauf, aha, Vitamin B12. Und das ist halt die Vorstufe vom Kobalt gewesen. Und so kam das. Und schade war es ja auch, was ich eigentlich ja auch so, ich weiß es nicht, wie es international ist, aber das Rennen später, das ist ja der ähnliche Fall wie jetzt auch mit Nastasia gewesen. Innerhalb einer Frist von 4 oder 6 Wochen läuft man wieder. Man wird nachweislich negativ getestet, aber weil die Vorprobe positiv war, verliert man dieses Rennen auch. Und das finde ich halt, ich persönlich halt völlig überaltert. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es international in den Statuten steht, wie lange man da halt rausgeschmissen oder rausgekickt wird. Aber 4 Wochen oder 6 Wochen finde ich schon eine lange Zeit, zumal ja dann die zweite Dopingprobe auch negativ war. Also da finde ich persönlich, dass man da vielleicht mal ja, irgendwie an der Zeit mitarbeiten sollte oder so. Also ist mal halt so eine Idee, ne? Weil 4, 6 Wochen, das ist ja schon eine lange Zeit.
Ja, zumal, wie du sagst, ne, also war ja, ich glaube, die Frühjahrsmeile war es damals, da wurde er getestet und das war dann positiv und hat danach noch die, was war das, Europameile oder irgendwas gewonnen, ne? Und da wurde er auch getestet, war negativ, aber hat das Rennen verloren, weil man ja diese Sperrfrist dann quasi hat, ne?
Genau,
Das ist ja Quatsch eigentlich, ne?
ja. Und genauso war es ja jetzt mit
Nastaria.
Nastasia genauso, Nastaria genauso, ne? Also und man ist nachweislich negativ, aber man ist in einer Frist, die vielleicht schon seit Drucken der Rennordnung von, weiß ich nicht, 1896 steht. Ich weiß nicht, ob man gar nicht mal drüber nachdenken sollte, vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit der Zeit zu gehen. Ne? Früher waren vielleicht die Dopingproben auch anders oder die Gerätschaften nicht so sensibel wie heute. Und wenn es doch nachweislich negativ ist, ja, dann verstehe ich nicht, warum sind dann die Rennen immer noch weg?
Durftest du dich damals dann so richtig erklären mal und das wirklich auch, so wie du es jetzt gerade ausgeführt hast, mal den Leuten erzählen, was da
Ja,
los ist?
das Schlimmste war ja noch damals, ich kam dann in Baden-Baden an, auf der besagten Hinfahrt und dann ging es ja dann auch irgendwann schon in die Öffentlichkeit, im Internet. So, und dann hieß es schon, ach guck mal, da kommt dein Kobalttrainer oder dein Dopingtrainer. Das ist natürlich eine Situation, die du vielleicht wirklich so als peinlichste mit einstufen kannst, weil da willst du wirklich wegrennen oder in den Boden versinken, ne? Das ist eine unangenehme Situation. Aber erklären selber konnte ich mich eigentlich nur dann im Renngericht, wo es dann zur Verhandlung kam. Es ist ja auch schon ein paar Tage her, da war das vielleicht auch so mit den im medialen Bereich noch nicht ganz so, wie es heutzutage ist. Ich habe mich da eigentlich nur dann mit den Besitzern ausgesprochen und erklärt und halt dann in Zusammenarbeit mit den Tierärzten und halt mit dem Direktorium und dem Richter und den also im Renngericht dann selber quasi erklärt so, aber in der Öffentlichkeit eigentlich glaube ich eher nicht, nein.
Finde ich aber gar nicht so verkehrt, wenn man auch über so Sachen mal spricht, weil es ist halt nicht immer alles nur toll und gut und es gibt nur Sieger, sondern es gibt auch mal die, denen irgendwas widerfahren ist, ne? Dass man auch mal irgendwie so ein bisschen nachhakt, wieso war das jetzt so oder vielleicht auch den Leuten mal eine Möglichkeit gibt, sich ein bisschen zu erklären.
Genau. Weil ich sage mal, jeder Dopingfall ist ja nun nicht wirklich böshaft gemacht worden oder so. Manchmal sind es ja wirklich Umstände, die einen dann wirklich selbst zusammenzucken lassen, wie sowas passieren kann. Natürlich, wenn man jetzt irgendein Medikament gibt, wir dürfen ja nun auch alles Mögliche geben, müssen uns natürlich an die Karenzzeiten halten, gar keine Frage. Aber ich sage mal, es ist ja auch nicht jedes Dopingmittel ein Schnellmacher. Ne, früher hieß es ja auf der Rennbahn, die ganzen Zocker, es wird ja sowieso nur gedopt, schnell und langsam gedopt. Das ist ja völliger Quatsch. Ne, aber ich sag mal halt, manche Medikamente, da muss man halt aufpassen und ja, das ist halt auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Also auf den letzten Tag an die Karenzzeit würde ich auch nicht unbedingt rangehen, weil jedes Pferd, jeder Organismus ist ja nun auch anders und der eine braucht vielleicht auch, wie im Fall Wonnemond, deutlich länger wie irgendwas anderes, ne? Obwohl es ja beim Wonnemond nicht mal eigentlich eine Karenzzeit gegeben hätte.
Ich finde es das gut, dass du so offen darüber gesprochen hast. Wir sind ja normalerweise kein so arg politischer Podcast oder einer, der so arg da in die Tiefen der auch negativen Seiten reingeht oder so. Aber ich finde, das ehrt dich auf jeden Fall, dass du das Thema von dir aus angesprochen hast und da so offen drüber gesprochen hast.
Ja, hat sich also auch irgendwie aus dem Gespräch heraus ergeben und ich bin ja nun eigentlich auch ein offener Typ und Trainer zum Anfassen, wie manche Leute ja sagen. Und man kann das nicht ändern mehr und man soll ja auch nicht alles mitnehmen. Ich denke, je mehr man über irgendwas spricht, desto besser fühlt man sich ja dann auch, ne?
Ja.
Und man wird vielleicht dann auch von dem einen oder anderen verstanden und vor allem könnte auch die eine oder andere Aufklärung herbeiheben.
Und das Schöne ist, der Besitzer ist ja bis heute noch bei dir, ne? Die haben ja immer noch Pferde bei dir, Klaus Wilhelm,
Genau,
ne?
das sage ich ja. Da bin ich auch sehr dankbar, dass das so freundschaftlich über die Bühne gegangen ist, ne?
Und Burg Nahnstein, da ist doch auch, glaube ich, eher derjenige, der diese gesamte Besitzergemeinschaft irgendwie unter einen Hut bringt, ne?
Er hat sie zumindest ins Leben gerufen. Es gab jetzt eine neue Form davon. Klaus tritt jetzt deutlich kürzer. Er hat jetzt so die Verantwortung in andere Hände gegeben, ist aber für mich als Freund und Berater immer noch Ansprechpartner. Wir haben übermorgen oder nächste Woche ein Pferd laufen und das habe ich auch mit ihm nochmal besprochen. Aber so aus den Machenschaften, so im Großen und Ganzen hält er sich jetzt so ein bisschen raus. Wie gesagt, er tritt jetzt kürzer und übergibt das jetzt mal so ein bisschen auch an den Nachwuchs.
Woran liegt das denn, dass du so viele von diesen Besitzergemeinschaften bei dir am Stall hast? Also das ist ja, Stall Rom ist ja, dann Turf Germany, die sind jetzt neu bei euch, ne? Keep Smiling, das haben die ja schon nachdem in Hannover das Pferd gewonnen hat, da war das Pferd noch bei Andreas Wöhler, haben aber gesagt, die kommen alle eher so aus deiner Ecke, deshalb war das relativ klar für die, dass die von Gütersloh nach Düsseldorf gehen, also hat nichts mit Andreas Wöhlers Leistung zu tun. Die sind eine Besitzergemeinschaft. Ich könnte mir vorstellen, Stall am Ifzer Eck, Stall Fortuna 95. Das klingt alles irgendwie auch so, als wenn das nicht nur einer ist.
Ja, genau, so ist es auch. Ja, ich sag mal, Stall Rom fing ja natürlich damals mit Ronny Lüttke an, der ja auch schon jahrelang bei mir am Stall ist, der selber ja auch noch damals für mich Amateurrennen geritten hat und so weiter. Wir kennen uns ja auch noch aus der Stolte-Fußzeit. Aber irgendwann hatte er dann mal die Idee und das haben wir beide dann aufgebaut. Aber er ist so eigentlich der Macher, der Ansprechpartner für alle möglichen Leute, die da Interesse haben. Und er redet das dann mit mir. Und ja, mit Stall Fortuna, da hatte Axel Bellinghausen, ist ja eigentlich ein guter Freund von mir und auch ein regelmäßiger Rennbahngänger. Und da kamen wir mal irgendwie auf die Idee und auch mit Peter Endres dann, ja, doch mal so ein Fortuna-Stall, so ein Düsseldorfer Stall zu machen. Ja, und so kam dann halt die Idee. Und so hatten dann halt auch einige anderen eine Idee, eine BG zu machen oder bestandene BGs sind dann hier rübergekommen zu uns. Und die Leute fühlen sich auch wohl, wenn die dann kommen. Also es ist ja auch immer eine tolle Stimmung hier. Ja, aber so kam das dann, dass sich dann viele Leute zusammengetan haben und sich dann da Spaß und Freude und Leid dann halt alle teilen.
Also das heißt, Axel Bellinghausen, Fußballspieler und auch Trainer und alles bei Fortuna Düsseldorf, das heißt, deshalb dürft ihr auch auf dem Dress das Vereinswappen benutzen, ne? Weil das ist, da gab, glaube ich, mal irgendeinen anderen Verein, den nennen wir jetzt gar nicht erst, da gab es ein Riesentheater, weil das Riesenfans waren und die hatten das Logo auf Brust und Rücken und ich glaube, die wurden sogar verklagt oder zumindest abgemahnt oder irgendwie.
Ich habe das Pferd mal trainiert unter der besagten Rennfarbe damals in Dortmund, ja.
Dann kennst du die Geschichte noch, okay.
Dann kenne ich die Geschichte, genau. Ja, nee, aber klar, das ist natürlich, da musste man erstmal die Erlaubnis einholen und ja klar, ich selber hatte auch mal damals ein Pferd laufen, da hatten wir das Telekom-Logo drauf, was wir auch haben durften, aber da muss man natürlich schon mit den Firmen oder Unternehmen sprechen und das okay holen, klar.
Ja, also ein Fußballwappen auf der Brust kann ich ja noch verstehen, aber was hat dich denn geritten, das Telekom-Logo auf den Dress zu packen?
Der Besitzer, der hat damals bei der Telekom gearbeitet.
Okay.
So, und der war da auch in der leitenden Position und das war damals auch mein Partner. Und der hatte dann die Idee quasi, das Telekom-Dress darauf zu basteln.
Okay, also es gab ein Leben vor Thiago.
Ja.
Das ist dein heutiger Partner. Ihr habt doch letztens auch Jubiläum irgendwie gehabt, ne? Irgendwie Hochzeitstag oder irgendwas Rundes irgendwie, oder?
Genau, einmal karnevalistisch, einmal 11 Jahre, ja.
Oh, sehr schön. Und
zusammen sind wir 13 Jahre zusammen und verpartnert sind wir 11, ja.
Ich finde das immer sehr beeindruckend, wie er sich immer in Schal wirft, wenn es auf die Rennbahn geht. Ist dir das manchmal dann so ein bisschen zu viel oder ist das genau das, was es ausmacht?
Nee, da hast du den Punkt genauso getroffen.
Ich will jetzt keinen Streit auslösen zwischen euch.
Nein. Aber er ist halt so, wie er ist und er kommt bei den Leuten halt unheimlich gut an. Aber das ist auch wirklich so sein Style. Er mag das so und mir ist es manchmal wirklich etwas zu viel und so overdressed. Aber die Leute finden das immer alle ganz toll und dann ist das halt so, wie es ist. Ne?
Ja. Aber er ist, glaube ich, einer, der fühlt sich dann schon wohl auf der Rennbahn und findet das ganz nett und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so 100% rund um die Uhr sein Ding ist. Ne? Der hat seinen eigenen Job und ist halt mal dabei, wenn es sich anbietet. Ne?
Genau, er hat ja auch viele Jahre bei mir im Stall gearbeitet. Er war ja dann als Bodenpersonal tätig und hat auch schon mal drauf gesessen oder auch mal Pferde geführt und so. Also da hat er überhaupt keine Berührungsängste. Aber das ist natürlich kein Job, den man dann bis zur Rente macht. Und es ist ja dann auch gut, wenn man nicht nur aufeinander hängt. Und er arbeitet jetzt in der Gastronomie. Und deswegen ist er auch nicht mehr oft auf den Rennbahnen, weil in der Gastronomie muss man halt Wochenende teilweise auch arbeiten. Aber so, wenn es passt und so, fährt er unheimlich gerne mit auf der Rennbahn, klar.
Ich sage ja immer wieder, wir sind ja auch ein kulinarischer Podcast und wenn du schon familien- oder beziehungsbedingt gastronomisch angehaucht bist, was ist denn so dein Tipp in Düsseldorf, wo man gut essen und oder trinken kann?
Also da ist natürlich erstmal ganz klar die Altstadt. Und da hat man ja eigentlich alles, was man will, von Brauhaus über Spanier, über Mexikaner, Italiener etc. Also mein Lieblingsrestaurant ist auch in der Altstadt, das El Castillo. Also da gibt es so tolles Fleisch. Wer Fleisch isst, kann ich das nur empfehlen, sich das mal zu gönnen. Also ist jetzt nicht unbedingt nachhaltig, ist alles original aus Argentinien, aber kein typisches argentinisches Steakhaus, sondern wirklich schon ja, eine ganz andere Qualität. Und da macht das einfach Spaß, sich das mal zu gönnen, sich da mal ein Stück Fleisch reinzuziehen.
Ansonsten, ihr habt auch gute Japaner, ne? Weil ihr so eine große japanische Community habt, ne?
Genau, genau, genau. Wir haben ja ein eigenes Stadtviertel quasi, was japanisch ist. Ich glaube, das ist sogar die größte Community Deutschland oder Europas sogar hier in Düsseldorf. Straßennamen sind auch auf Japanisch dann, ja, aber gut, das ist nicht so unbedingt das Ding, wo man mal hingeht, aber, also ich zumindest, aber die haben auch wirklich ganz tolle Küchen und so auch so exotische Sachen, wo entweder wird dir am Tisch gekocht oder du kochst es selber. Also nicht das 0815 japanische Buffet oder so. Nee, da kann man wirklich schon was erleben.
Wir wollten nach der Diana wollten wir unbedingt noch japanisch essen gehen und ich habe einem unserer Freunde habe ich das Buchen überlassen, wo ich eigentlich dachte, dass er kulinarisch sich nichts anbrennen lässt und der hatte dann was gebucht und dann habe ich schon gemerkt, das ist gar nicht in dem japanischen Viertel, sondern das war irgendwie dann doch eher Richtung Rennbahn und dann sind wir da angekommen und dann war das so ein China-Imbiss, der auch Sushi mit angeboten hatte und dann sind wir aber leider da gerade schon in großer Gruppe angekommen und natürlich auch die Mädels alle so angezogen wie Thiago mit großem Hut und was weiß ich was und alles, ne, und so. Also wir sahen da eh schon so ein bisschen wüst aus, also für den Laden und da gab es auch nur so Plastikgartenstühle und so Zeug, aber der Wirt, der hat sich schon so gefreut, dass endlich mal bei dem jemand in den Laden gekommen ist, dass wir dann am Ende tatsächlich da zu 20 hängen geblieben sind irgendwie und war noch ein netter Abend und Magen hat es auch ausgehalten, aber war ein bisschen anders als erwartet.
Okay,
Kann
ja.
auch passieren.
Kann auch passieren, ja. Hättest
Ja.
du mal einen Fachmann
Hätte ich dich mal gefragt. Ich
gefragt.
hätte gar nicht gedacht, dass du eigentlich eher so aus Norddeutschland kommst. Also, dass das so irgendwie, dass du da so viel mit Hannover zu tun hattest und hier da in der Nähe vom Fährhof und was weiß ich was. Ich habe dich 100% irgendwie da so in die Ecke verortet, wo ich dich das erste Mal kennengelernt habe, so also eher Ruhrpott, Dortmund oder halt eben da, wo du heute zu Hause bist, Düsseldorf, sowas.
Ja. Ich hätte gedacht, vielleicht kommt ab und zu noch mal so ein bisschen der norddeutsche Slang durch oder so. Aber meine Eltern haben mich auch glücklicherweise mit zarten 16 auch gehen lassen, meine Ausbildung zu machen, als kleiner Dorfjunge in die große Stadt zu gehen. Was meiner Mutter natürlich sehr, sehr schwer fiel damals. Aber da bin ich natürlich auch dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben, ne? Und damals gab es keine Handys als ja, Auszubildender. Mein erstes Gehalt war ein 500-Mark-Schein. So, da konntest du natürlich auch keine Sprünge machen, ne? Dann gehst du zweimal die Woche in eine Telefonzelle und rufst mal eben zu Hause an oder so, weil du ja auch noch kein Festnetz hattest. Also es waren ja ganz andere Zeiten, aber nee, ich bin in Dortmund letztendlich groß geworden, muss man so sagen. Ne? Als 16-jähriger, pubertärender Auszubildender hast du deine ersten Erfahrungen da gemacht und deinen Führerschein gemacht und so weiter. Ja, also ich bin schon irgendwie, vielleicht von meiner Großmutter, sie wollte immer ins Rheinland, wo ich jetzt bin. Vielleicht ist das alles so irgendwie eine Fügung, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. Aber ich fühle mich unheimlich wohl in Düsseldorf und bin ja eigentlich auch sehr aktiv. Wenn mir das die Zeit zulässt, es gibt sogar einen Trainerkollegen, der sagt, ach, der Karnevalstrainer, ne? Also alles gut, ich nehme das auch nicht krumm oder so. Aber jetzt habe ich ja noch da zwei Fußballmannschaften und so, das wird ja auch aber als Sponsoring und ja, im Karneval bin ich aktiv. Wie gesagt, wenn mir das die Zeit erlaubt und auch im Schützenverein, dann mache ich das unheimlich gerne. Ist vielleicht auch mal wichtig, nicht rund um die Uhr immer mit dem Rennsport konfrontiert zu werden.
Das tut manchmal auch ganz gut. Wir sind aber trotzdem Rennsport-Podcast und auch einer, der natürlich sich mit dem Thema Wetten beschäftigt. Und deshalb kommen wir jetzt zu unserer letzten Kategorie für heute.
Die Charity-Wette.
100 Euro gibt es von pferdewetten.de für dich. Die darfst du setzen im Langzeitwettmarkt. Ich schaue gerade mal rein, was es da alles so gibt. Und wenn das in die Hose geht, dann sind die 100 Euro halt weg, aber das trifft dich da nicht. Wenn es aber ein Gewinn sein sollte, dann geht das für den guten Zweck. Dann geht das nämlich an den Hand-in-Hand-Cup. Das ist das größte Charity-Fußballturnier Nordrhein-Westfalens, die ihren gesamten Erlös an die kranken Kinder spenden, also an die Kinderkrebs Klinik, ans Kinderhospiz etc. Und das Ganze wird schon immer von pferdewetten.de und sportwetten.de unterstützt und der gesamte Gewinn würde dann auch dahin gehen. Haben wir schon hohe Gewinne erzielen können. Hochkönig war zum Beispiel der Tipp von Nina Baltromey. Das hat sich ja auch gelohnt. Also der Pressure is on, lieber Sascha. Was machen wir denn? Also wir haben natürlich die ganzen Rennen in Baden-Baden. Wir haben in Frankreich Grand Prix de Deauville steht ja jetzt an. Dann natürlich in Arc und Prix de l'Opéra und St. Ledger in England gibt es noch. Champions Stakes, Melbourne Cup, was weiß ich was. Wo wollen wir denn spielen?
Ja, also erstmal, bevor wir anfangen, erstmal vielen Dank an pferdewetten.de für dieses tolle soziale Projekt, was sie unterstützen. Eine ganz tolle Sache. Da bin ich ja auch ein riesen Fan von. Und nein, das wollte ich mich, da wollte ich mich bedanken und lobenswert erwähnen. Kann man diese 100 Euro auch splitten oder muss man sich da festlegen auf ein Pferd, dies und das? Oder
du
hat man
kannst
da
das auch splitten.
Ja, okay. Dann würde ich mich tatsächlich für die goldene Peitsche entscheiden.
Wer hätte es gedacht?
Ja. Weil das war auch eigentlich unser Aufmacher gewesen. Aber sprechen wir da noch irgendwie drüber oder?
Wir sprechen.
Oder haben wir jetzt so viel anders besprochen, dass wir darüber weg sind?
Ich habe immer irgendwie zwischen einer halben Stunde und einer Stunde Zeit. Und wir hatten auch schon Podcasts, die anderthalb Stunden gegangen sind. Also wir haben alle Zeit der Welt. Dann
okay.
Sollen wir erst die Wette abgeben und danach drüber sprechen? Machen wir es mal so rum.
Machen wir so rum, genau. Also da würde ich natürlich, also ich, wie das dann letztendlich aufgeteilt wird, ist es mir egal. Also, aber ich würde natürlich meine beiden Pferde wetten wollen, irgendwie beide Siegplatz. Mhm. Und also, weil Danilo steht als längster Außenseiter mit Festkurs 600 und 128 Platz. Im Wettmarkt, den würde ich was mitgeben. Er ist in Hoppegarten optisch sehr gut gelaufen, auf nicht idealem Boden. Baden-Baden erwarte ich weicheren Boden, was ihm entgegenkommt. An einem guten Tag kann der immer noch genug. Man kann die drittletzte Form in Frankreich im Class 2, die war wirklich gut gegen sehr gute Pferde, aber da hat er auch seinen Boden gehabt. Also ich würde ihn nicht ganz unberücksichtigt lassen. Gut, hat jetzt nicht den tollsten Startplatz im Gegensatz zu Zero Stress. Der hat einen super Startplatz ganz außen an Rails. Also ich würde meine beiden Pferde Siegplatz wetten. Und dann würde ich vielleicht noch eine Kombi-Wette machen mit dem Favoriten, mit dem Arabi, Schützenzauber und Zero Stress. Und wie ihr da jetzt die Einsätze aufteilt, das würde ich dann gerne euch überlassen wollen.
So, dann jetzt hast du mich vor eine Aufgabe gestellt. Also wir machen eine Kombi-Wette. Erstmal drei Pferde kombiniert. Okay, jetzt lass ich mal gucken, dass ich das hier richtig hinbekomme. So, also drei Pferde kombiniert. Wo ist denn die Dreierwette? So, bumm, bumm, bumm. Das kostet, du bist der Erste, der das darf. Normalerweise darf man nur Siegplatz wetten, aber du...
Ach so, okay.
Ja, nein, du, das ist alles in Ordnung. Mit was machen wir das dann? Mit dem Euro oder? Nee, pass mal auf hier, irgendwie, dass das einen runden Betrag gibt. Sollen wir das mit 5 Euro machen? Ja, oder? Dann sind es 30 Euro glatt, oder? Das ist doch nett.
Ja, oder weniger und wir nehmen noch einen mit mehr, oder noch einen mit rein.
Dann nehmen wir noch dieses Altar, nicht diese Katari-Pferd da, das Wattenein-Racing-Pferd mit rein, oder?
Genau. Genau, ja.
Dann machen wir das nämlich, pass mal auf, dann machen wir das nämlich mit 2 Euro, dann ist es nämlich 50 Euro ungefähr, also ja, 48 und noch ein bisschen Steuern kommen drauf. Also dann ist der Fuffi weg, dann haben wir noch 50 Euro, die wir jetzt noch wie verteilen. Okay, also dann kriegt mal 50 Euro. Dann machen wir doch mal Zero Stress 15, nee, du bist eher so ein bisschen Fan von Danilo, habe ich rausgehört, ne?
Nein, ja.
Also für das Rennen jetzt.
Ja, gut, ja, ich sag mal, da ist die Quote natürlich super attraktiv. Aber ich hätte jetzt auch gemacht 15, 15, 0 und 10, 10, Danilo.
So, dann machen wir doch das.
Und die anfallenden Steuern, die spende ich dann obendrauf.
Ja, die teilen wir uns, weil ich werde jetzt Danilo natürlich für 600 Festkurs auch spielen, weil das zahlt ja auf der Bahn auf gar keinen Fall. Ja. Aber meinst du echt tatsächlich, dass das gehen könnte mit deinen gegen auch die Ausländer? Also, weil das ist ja, ich meine, der Kilian, der hat mich jetzt das letzte Mal tatsächlich sehr enttäuscht, muss man sagen.
Ja,
Und in
ja.
Hamburg auch schon, weil in Hamburg habe ich den nämlich so hoch Sieg gewettet, weil ich gedacht habe, der finanziert mir den restlichen Renntag, weil ich gedacht habe, ist ja eine ganz sichere Nummer, ja, dass der das gewinnt. Und wenn ich da dann irgendwie 200 € wette, kann man ja mal sagen, dann habe ich nämlich 400 für den Tag, aber er war halt schön Zweiter, ne?
Ja, und Zero Stress war Dritter.
Das weiß ich noch, ja, und Danilo war Sechster. Also von dem her, so ganz großer Fan von dem bin ich nicht mehr, ehrlich gesagt, aber der von Carl Berg und vor allem halt dieses Vatnan Racing Pferd, das sind schon. Boah.
Ja.
Wobei die Vorformen von dem von diesem The Striking Viking sind jetzt auch nicht so die mega geilsten. Ne? Also dieser dritte Platz jetzt zuletzt in Chester, das war okay, das war aber auch auf gutem Boden. Ich glaube, sobald der Boden ein bisschen weicher wird, fühlt der. Ne, er hat schon gut bis weich mal gewonnen in York. Aber boah, der war ja auch schon mal richtig geblasen in Newmarket und Chantilly und so, ne? Also.
Ja. Also, pff, ja, so ganz einschätzen kann ich den auch nicht. Kilian kennt man mittlerweile hier in Deutschland. Okay, der ist auch so ein bisschen unberechenbar, sage ich mal. Ja, aber von der Arabi, und, ja, das scheint wohl schon eine gute Nummer zu sein. Er hat so letztes Jahr tolle Form gehabt, dies Jahr noch nicht so hundertprozentig. Aber als ich mich auch erkundigt habe im Direktorium, immer, wie sehen denn da die aktuellen Streichungen aus und so und so. Ja, so ganz, aber der soll auf jeden Fall laufen. Also haben die da schon sich auch, ne, was gedacht, dass ja unbedingt in dieses Rennen geht. Gut, er ist jetzt Favorit für 32, 14. Ja, aber wie gesagt, den anderen so ganz einschätzen kann ich ihn auch nicht. Ja, aber die Gäste sind willkommen bei uns.
Yes, okay. Aber die haben beide gut gearbeitet, Zero Stress und Danilo. Arbeiten die dann gegeneinander? Also guckst dann, wer, weil müsst ihr eigentlich
Nee.
nicht.
Nee,
Okay.
nee, 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 nee. Ich arbeite immer mit deutlich geringklassigeren Pferden. Diese Pferde, wenn ich überhaupt mal mit denen arbeite, also die gehen vielleicht mal maximal einen Spritzer oder so, dass sie dann einen überholen. Der vermeintlich Schlechtere wird dann aber auch gleich in Ruhe gelassen, dass ich dem da nicht die Moral und den Schneid nehme. So nach dem Motto, ach, jetzt werde ich schon wieder überholt. Nein, den beiden gebe ich dann halt nur ein gutes Gefühl, dass sie locker irgendwie überwegziehen. Aber ich komme ja auch aus dem alten Hindernisstall und ich arbeite sehr viel über Kondition. Und dann gehe ich hier in Düsseldorf auch mal zweimal rumhöppeln und alles so ein Gedöns und kann dann da mit dem Berg auch irgendwie immer wieder was rausholen, dass ich am Berg hoch mal die Hand aufmache und die dann da ein bisschen flotter hochgehen müssen und so. Ja, oder im Wald Berge kraxeln, Berge klettern, dann merken die gar nicht, dass sie richtig trainiert werden. Also, so kriegt man die dann auch so ein bisschen an die Moral.
Also, dann werden wir deine mal so ein bisschen wetten. Wir schauen jetzt mal noch auf die anderen Rennen, die da noch anstehen, jetzt in Iffezheim. BBAG Auktionsrennen im 102.000er, da hast du gerade von diesem Stall am Iffzer Eck, Mon Coeur Allemand, was für ein schöner Name, der aber beim Debüt vorletzter war als 1000 für 10 Außenseiter. Ich sage jetzt mal bewusst zu für
Aber
10.
wir waren vor Godolphin.
Ja, siehst du mal, die Scheich
So,
Mohammed, der
ja,
konnte die Nacht nicht
ne?
schlafen danach, ne? Der hat
Das
gesagt,
denke
hier.
ich auch, weil
Ja.
das war relativ gut gewettet. Ja, aber die haben wir schon mal weggeputzt.
Siehst du mal,
Also es
haben zwar
ist
noch 9 gefehlt, aber der ist in der Tasche. Ja, gut.
ja, also das Problem bei Mon Coeur Allemand war in Frankreich auch so ein bisschen, sie ging sehr früh in die Maschine, die ist da regelrecht eingepennt. Die war so schillig, die hat auch da in der Gastbox hat die geruht und gepennt. Also die war so phlegmatisch, hat sich im Führing super präsentiert und benommen. Es ist ein sehr kleines Pferd, aber wie gesagt, in der Startmaschine, da ist sie leider schon eingepennt. Und ja, ich hoffe mal diesmal, dass ich vielleicht mal ein bisschen später reingehen kann, dass wir sie ein bisschen wach halten. Aber 1200 Meter sind eigentlich auch schon etwas kurz für sie. Aber Ifzer Eck, es sind natürlich unheimlich viele Ifzer Mitbesitzer dabei und die wollen das Pferd natürlich auch sehen. Und ich sage mal, wenn wir da jetzt das letzte Geld kriegen, dann sind wir happy wie Bolle. Das
Aber
Vorletzte ist noch besser und alles Weitere ist schon Bombe.
Aber hat die denn vier Beine oder was? Oder wie kann ein Pferd denn 1000 für 10 stehen beim Debüt? Das ist ja schon sehr ungewöhnlich, oder?
Ja, also sie sieht sehr gut aus, aber wie gesagt, sie ist sehr klein. Die werden sagen, ach du liebe Güte, was ist das denn für ein Pony? Und wenn du dann damit Godolphin und Altani und sonstiges
logisch, klar.
Darum läufst, dann kann das mal passieren.
Okay, gut. So, was haben wir dann noch? Am ersten Tag läuft Danilov noch im Ausgleich 3.
Erste Mal in Handicap. Distanz ist möglicherweise oder sollte etwas besser sein als zuletzt in Düsseldorf. Da ist er anständig gelaufen, passabel gelaufen. Man konnte sehen, dass es zu kurz war. Hat am Ende noch Boden gut gemacht. Also ich war damit sehr zufrieden. Und ich erwarte ihn schon irgendwie mit dabei. Ne? Also es ist jetzt ein Rennen gegen gestandene Handicapper. Black Phantom und Kaviar, das sind Haudegen auf der Handicap-Schiene. Gucken wir mal. Aber ich denke, die Marke sollte er können und auf Dauer auch ein anständiges Pferd sein.
Und dann haben wir noch Unex Friendly.
Unex Friendly, genau. So, die hat zwei gute Formen, wo die das erste Mal für uns lief, in Mülheim und in Krefeld. In Mülheim war ja dann nach ihrem Rennen der Renntag abgesagt, weil der Boden nicht passend war. Danach in Krefeld die Form, die war eigentlich auch ganz passabel, das sah nicht schlecht aus. In Hamburg, die Form streiche ich mal irgendwie, da hatten alle Pferde nicht das geliefert, was ich erwartet habe. Ich bin mit so vielen Startern aber leider sieglos von der Bahn gegangen. Also das kann ich ihr mal verzeihen, obwohl das Laufen wirklich nicht doll war, aber es war von vielen anderen auch nicht doll. So, und die letzte Form in Düsseldorf, die kann man eigentlich auch total streichen, weil das war sowieso der Hammer, dieses Rennen. Der Boden kam ihr sicherlich auch nicht mehr entgegen, schwere Boden, da hat sie in England auch schon keine guten Formen gezeigt, aber unterwegs, das Rennen geht los und unten Anfang des Berges ging ja dann auf einmal die Rückrufsirene an, was ja für die Jockeys bedeutet Abbruch. Dann gab es ja erstmal so viel Verunsicherung und das spiegelt sich auch im Ergebnis von meinem anderen Pferd wieder. Der Jockey hat sofort aufgepullt, hat das Pferd aufgenommen. Es wusste erstmal keiner, was passiert. Also ist das Rennen an für sich auch zu streichen, weil beide meine Jockeys eigentlich davon ausgegangen sind, irgendwas ist da los, das Rennen wird abgebrochen. Und dann ritten die auf einmal alle wieder weiter. Klar, aber da war der Drops natürlich schon gelutscht und Enki hatte die in Düsseldorf geritten, ritt dann auch weiter. Aber wie gesagt, der Boden passte nicht mehr. Und ich hoffe, dass sie jetzt mal wieder an die Form von Mai und Juni anknüpfen kann.
Dann geht's am Mittwoch weiter. Jetzt nenne ich dir einfach mal alle Starter, die du da hast und du sagst mir, wer dein dickes Ding davon ist. Laminaria, Backes, H's Lips, Night Dance Julia und das war's, glaube ich, erstmal für den Mittwoch, die jetzt genannt sind, Stand jetzt.
Genau, also das dicke Ding, wie du es eben benannt hast, würde ich jetzt sagen Laminaria. Backes hat auch eine tolle Form hier auf zu kurzer Distanz in Düsseldorf geliefert. Wir sind aber bewusst da gelaufen, weil ansonsten die Pause bis Baden-Baden zu lang wäre. Deswegen haben wir ihm zu Hause einfach nochmal ein Rennen und letztendlich einen Aufgalopp gegeben. Das Rennen hat mir sehr gut gefallen. Er hat unheimlich lange Beine gekriegt auf den letzten Metern. Aber wie gesagt, es war halt deutlich zu kurz. Der weichere Boden sollte ihm auch entgegenkommen. Ich hatte mit Enki gesprochen, was er bevorzugt. Er hatte ja auch noch eine Nennung über 1400 Meter für den Samstag, haben uns letztendlich dann aber jetzt für den Mittwochrenntag entschieden. Genau. Ageless Lips ist frischer Sieger in Saarbrücken gewesen und er hat im Vorfeld schon Handicap-Formen gezeigt, die durchaus da auch ihm eine Chance geben könnten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, das werde ich morgen mit Micky nochmal besprechen, ob wir am Mittwoch über 2-2 laufen oder ob wir am Sonntag über 2-4 laufen. Der Siegreiter von Saarbrücken, der Robin Weber, meinte, ich habe ihn auch gefragt, was er denn meint. Da sagt er, 2-4 aufwärts wäre für ihn kein Problem. Aber ich gucke mir da jetzt einfach das Rennen aus, welches schöner für uns aussieht. So, Night and Julia haben wir dann noch. Die wird in neuen Farben laufen. Die haben wir verkauft. Die kann die Marke. Sie scheitert aber jedes Mal. Moment, wo haben wir sie? Sie ist aber jedes Mal irgendwie immer an dem Boden gescheitert. Also sie braucht weichen Boden. Ja, und den hatten wir ja irgendwie so noch nicht wirklich.
Aber werden ihn jetzt wahrscheinlich in Baden haben.
Genau. Und die war letztes Jahr Fünfter im Listenrennen in Baden-Baden. Die Frühjahrsform in Baden-Baden ging völlig in die Hose. Das war mal ein Versuch mit Seitenblendern, weil sie die erste Form in Köln so toll lief mit dem dritten Platz, meinte der Jockey, ah, so richtig konzentriert die sich nicht, mach mal Seitenblender drauf. Aber das ging in Baden-Baden halt ganz in der Hose. Deswegen haben wir die auch wieder abgelassen und in Hamburg und Bad Harzburg hat sie einfach nicht das alles so passend gefunden. Und ja, deswegen gehen wir jetzt mit neuem Mumm und Optimismus da rein.
Dann haben wir Samstag Ajaxania, Y-Limit, Gray Sparkle und Wally. Wally habe ich schon gedacht, dass da in Saarbrücken jetzt eigentlich klingeln könnte, dass die endlich ihren Sieg bekommt. Und ich meine sogar gehört zu haben, dass die eigentlich dort hätte ihr letztes Rennen laufen sollen. Oder habe ich das irgendwie, verwechsel ich das gerade?
Genau, kommen wir gleich drauf. Also dann fangen wir mal an mit Ajaxana. Im Rennen muss man ganz wirklich ehrlich sagen, hat sie uns doch so ein bisschen enttäuscht. Also ich sag mal, sie lief zwar in Mülheim als Debütant, als einzigste Stute, war zwar nachher Letzter, aber unterwegs hat die das an für sich alles gut gemacht. Und nach den Formen letztendlich, die die anderen Pferde gezeigt haben, muss man sich da auch nicht vor schämen und verstecken. Also das war schon in Ordnung. Die zweite Form in Frankreich, in der vermeintlichen Provinz, in Vittel, da hatte sie so ein paar Schwierigkeiten mit der, mit dem einen relativ scharfen Bogen. Wir waren in der innere Startplatz, da kam sie nicht so ganz gut mit klar, lief aber deutlich verbessert. Trotzdem hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Aber jetzt dieses Rennen, wir hatten ja viele Optionen für die Stute. Wir haben die ja auch im Gruppe im Zukunftsrennen drin gehabt, in dem Auktionsrennen drin gehabt. Aber haben uns dann letztendlich dann doch für das Stutenrennen entschieden, wo sie, glaube ich, besser aufgehoben ist und mit ihren zwei Starts doch gute Erfahrungen mitbringen kann. Sind wir auch eigentlich optimistisch, dass sie da sich gut präsentieren kann und gut laufen wird. So, was haben wir dann? Valley, genau, besagte Valley. Sie hat in Saarbrücken eine gute, ehrliche Performance gezeigt und deswegen machen wir jetzt nochmal weiter. Wir möchten unbedingt irgendwie einen Sieg in diese Stute kriegen, dass sie sich dann auch für die Zucht qualifizieren kann. Es ist aber auch noch nicht ganz sicher. Ich habe ihr jetzt auch nochmal eine Nennung für Quakenbrück gegeben. An dem Wochenende, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mache. Möglicherweise läuft sie auch halt nicht in Baden.
Okay.
Y-Limit, genau, der ist auch noch nicht ganz sicher, wo der läuft. Der hat auch noch eine Nennung für Sonntag. Da lose ich aber auch so ein bisschen erstmal aus, welches Rennen interessanter sein könnte. In München waren wir doch sehr enttäuscht von seiner Vorstellung. Er war letztendlich aber auch nicht ganz in Ordnung. Er war leicht verschleimt, was eine Erklärung sein könnte. Ist aber letztes Jahr im Sommer auch nicht gut gelaufen. Also da war er zwar noch Hengst, aber ich vermute einfach, es ist ein reines Frühjahrs- und Herbstpferd. Er fängt jetzt an, sich anzubieten, er buckelt morgens wieder, er zeigt wieder ganz andere Lebensqualitäten oder Freude. Also irgendwie scheint er wieder da zu sein. Also ja, aber wie gesagt, wo ich jetzt laufe, weiß ich noch nicht ganz genau.
Dann haben wir den Sonntag. Da haben wir jetzt ja schon über ein paar Pferde gesprochen. HS Lips haben wir schon gesprochen, Y-Limit haben wir schon gesprochen. Das sind so die, wo es Optionen gibt. Dann haben wir noch Atmosfera. Dann Rheinland, Kopenhagen und Galaxy, auf die ich natürlich jetzt sehr viel Mumm habe.
Genau. Aber nochmal kurz auf den Samstag. Gray Sparkle
Oh, die haben wir
für
vergessen, Gray Sparkle.
genau, über
Uiuiui.
unsere tolle Galoppgemeinschaft Bad Harzburg sollte nicht unerwähnt bleiben. Kam in Zweibrücken in Saarbrücken mit der Bahn überhaupt nicht klar und da gab es ja dann noch diesen bösen Sturz. Sie lief da ganz passabel, aber der Jockey hat sich auch nicht wohlgefühlt auf der Bahn. Also diese Form ist auch so ein bisschen zu streichen, aber es war eigentlich auch nur eine Zwischenstation, weil sonst die Pause zwischen Düsseldorf und dann Baden-Baden doch ein bisschen lang gewesen wäre. Und da ich sowieso in Saarbrücken war, haben wir sie einfach als Beiladung mitgenommen. Sie hatten Sakafa verdient, alles in Ordnung.
Das wird aber auch ein volles Rennen, ne? Da sind jetzt noch
Ja,
19 Stück genannt,
ja,
ne?
ja.
18 dürfen nur laufen. Also einer wird rausfliegen, wenn nicht eh noch einer gestrichen wird. Das seid dann aber auch nicht ihr. aber das wird auf jeden Fall voll.
Spricht nach Tempo, was sie ja eigentlich mag. Sie ist in Baden-Baden auch schon gut gelaufen. Sie hat zu einer guten Form wiedergefunden, wo sie sich letztes Jahr ein bisschen schwer tat. Also ist sicherlich ein Pferd, wenn es eine Viererwette werden sollte, ein Pferd, was man nicht so ganz weglassen darf, trotz ihr betagten Alters. Aber wie gesagt, sie hat an für sich gute Form zur Hand.
Ja.
Und läuft auf ihrer Idealdistanz.
Ja, wobei das dann, glaube ich, tricky ist. Ne? 1400 Meter ist doch, da geht es doch gleich in den Bogen rein, oder? Ist das nicht so?
Ja, genau. Das ist die normale, die kleine Bahn. Ja.
Da brauchen wir ein bisschen Position und einen guten Rennverlauf, ne? Weil sonst ist das schwierig.
Ja, genau.
Mhm. Ja. Gut, jetzt haben wir aber den Samstag fertig und kommen zum Sonntag.
So, da haben wir Kopenhagen. Da haben wir jetzt lange gewartet auf hoffentlich etwas weicheren Boden. Ich hatte sie schon für andere Rennen mal geplant, aber das ließ sich dann nicht so ganz realisieren und ich wollte sie nicht auf harten Boden oder guten Boden laufen lassen. Deswegen haben wir jetzt so lange gewartet. Kommt klar sicherlich so ein bisschen aus einer Pause raus, ist ihr dritter Lebensstart. Distanz, ist, denke ich mal, besser für sie. Sie braucht aber noch Routine. Also wenn sie da irgendwie so ein bisschen in die Platzierung läuft oder meinen besagten Sakafer mitbringt, bin ich schon sehr zufrieden damit. Das ist dann ihr dritter Lebensstart. Danach hat sie auch ein Handicap. Aber es ist ein unheimlich spätes Pferd, was man so gar nicht unbedingt vermutet hätte am Anfang. Aber es ist eine unheimlich große Stute, die wirklich auch viel Zeit brauchte, um sich zu entwickeln.
Das ist, glaube ich, auch eine Besitzergemeinschaft, oder?
Genau, das ist auch eine Besitzergemeinschaft. Auch hier so aus dem Düsseldorfer Neusser Raum, also Rheinlandraum, genau. Wildpark haben wir ja hier direkt nebenan an der Rennbahn und so ist dann auch der Name entstanden. Das sind, wenn ich richtig liege, sind das 10 Leute, genau, die sich das Pferd dann da teilen.
Hals und Bein für die. So, dann Rheinland.
Genau, Rheinland ist noch nicht ganz sicher, ob sie dort läuft. Ich habe für sie auch sonst noch eine Option zeitnah auch in Frankreich, in einem Reklamé. Da war heute aber erst Nennungsschluss. Da gucke ich mir das mal an, wie sich das Feld da so ein bisschen entwickelt. Also es könnte durchaus sein, sie ist ja auch Franzose, könnte durchaus sein, dass sie auch Richtung Frankreich geht, Richtung Chantilly.
Gut, die französische Rheinländerin. So, genau. Y-Limit haben wir schon drüber gesprochen, HS Lips auch. Atmosphäre haben wir noch.
Genau, Atmosphäre. Läuft das erste Mal in Handicap. Sie ist so vom Start zu Start, hat sie sich verbessert und auch schonend aufgebaut. Und Halle war eine anständige Leistung. Der Sieger stand ja eigentlich schon relativ früh raus. So dass wir jetzt eigentlich mal gespannt sind, wie sie jetzt mit der Marke zurechtkommt. Distanz sollte auch besser sein für sie. Und mit Boden, denke ich mal, hat sie eigentlich auch keine Probleme. Wird auch ein volles Feld werden natürlich, ne? Da brauchst du wieder ein bisschen Masse. Ist auch ein sehr kleines Pferd, aber tolles Pedigree natürlich. Also die sollte vierjährig auf jeden Fall in der Lage sein, Rennen zu gewinnen, ohne Frage.
Und dann haben wir noch Galaxy.
Galaxy, genau. Hat das Rennen glücklicherweise gut weggesteckt. Hannover lief ja alles andere als glücklich. Da war ja der Tag sowieso der Wurm in der Startmaschine drin und leider hat es mich auch erwischt. Es gab ja in dem Rennen erstmal eine Startverzögerung, weil beim Probeöffnen sich die eine Box, ich glaube die 10 war es, nicht öffnete. Dann wurde da erstmal rumrepariert und zwei Rennen vorher gab es in dem Boxenbereich 4, 5, 6 auch schon Probleme. Ja, und dieses Mal hat es mich erwischt, die Boxen gehen auf und meine Box halt leider nicht. Da war ich ja dann am Start quasi schon erledigt. Ich hatte ja da einige Längen an Start verloren und das Rennen ist zu streichen. Es sah mal Mitte gerade kurz so aus, aber ich sag mal, gut, fliegen kann sie natürlich auch nicht. War natürlich sehr schade, aber man kann es nicht mehr ändern. Ich hatte ja auch anschließend dann nochmal andere Bilder bekommen und es war ja wirklich, der Tag war ja, was die Startmaschine betraf, katastrophal. Hat es dann auch mit Gregor Baum kommuniziert, dass das natürlich alles Mist ist und Ob das die Startmaschine geht ja auch immer auf Reisen zu anderen Bahnen und so. Und ob das mit so einer betagten Maschine alles sinnvoll ist, weiß ich nicht, habe ich dann gesagt. Was ich super toll fand, er hat sich dann auch bei mir gemeldet, hat sich natürlich erstmal auch dafür entschuldigt und hat es auch gesehen, dass es natürlich katastrophal war, was da an dem Tag abgelaufen ist. Aber wie gesagt, die Reaktion von ihm fand ich erstmal super, dass sie gekommen ist und er sich da letztendlich dann auch entschuldigt hatte und ihm natürlich dann auch die Pferde leid tun oder am Herzen liegen. Ich sag mal, es kann ja auch viel passieren. Die Pferde wollen abspringen und scheppern auf einmal gegen die Tür und sie geht dann erst aus. Also es kann ja auch viel passieren. Man kann die Pferde damit auch richtig versauen. Ja, ich sag mal, nur es ist ja auch unfair den Besitzern gegenüber, dem Trainer gegenüber, dem Jockey gegenüber und aber auch vor allem den wettenden Leuten. Wenn ich das Problem der Startmaschine habe an dem Tag, normal, man muss doch dann auch mal sagen, Mensch, sorry Leute, wir haben hier ein Problem, wir kriegen das jetzt aber nicht in den Griff. Es ist ja bildlich bewiesen, dass es so viele eigentliche Fehlstarts gab, selbst im Auktionsrennen, sind ja 4, 5 Boxen nicht aufgegangen rechtzeitig oder zeitgleich. Ne, es mögen nur einige kleine Hundertstelsekunden oder was weiß ich was gewesen sein, aber es ist letztendlich kein fairer oder gültiger Start. Entweder plädiere ich auf Fehlstart oder sage, so, pass auf, wir haben hier ein Problem mit der Startmaschine, wir machen heute nur Flaggenstart. Da können sich dann aber die Wetter drauf einstellen. Dann kann ich sagen, oh, Flaggenstart ist risikoreich, ich disponiere meine Wetten jetzt vielleicht so und so, aber ich finde, es ist immer noch fairer, dann das so zu entscheiden, wie jedes Mal in die Lotterie zu gehen, na, hoffentlich geht die Maschine rechtzeitig auf. Ne? Und von diesem Renntag existieren unheimlich viele Bilder, die in vielen Rennen eigentlich ein Fehlstart darstellen.
Ich denke, da ist viel aufzuarbeiten jetzt und ich gehe schon auch davon aus, dass die Kritik, die du adressiert hast und wenn du auch mit Gregor Baum darüber gesprochen hast, dass das definitiv auch jetzt Thema ist und das ist auch gut so. Also das muss man ja schon sagen, dass du da schon an der richtigen Adresse bist, ne?
Natürlich, natürlich. Ja. Ich sag mal, unsere Startmaschinen, die sind halt alle völlig überaltet und ja, nicht mehr abgedatet und ich sag mal nur mit Schmiere und ein bisschen Öl, denke ich, kommt man da auch nicht mehr weiter. Und ich weiß nicht, ob man da nicht sich nicht mal irgendwie alle zusammensetzt und dass jeder Rennverein da auch irgendwie die Möglichkeit am großen Kuchen hat.
Ich glaube halt aber, dass die auch wirklich sehr, sehr teuer sind, diese Startmaschinen. Ich glaube, das ist natürlich das Hauptproblem. Die kosten, da zahlst du, glaube ich, 80, 100.000 oder irgend sowas, oder lass es noch mehr sein. Ja. Das ist, und diese Dinger sind vor allem, habe ich auch mal gehört, die sind so sauschwer zu transportieren. Ja, also ja, weil du
die Transporte sind auch schon unheimlich teuer.
Genau, weil die so verdammt hoch sind, die Dinger. Die kannst du auch nicht irgendwie auseinanderbauen und dann wieder vor Ort aufbauen. Und da brauchst du so einen ultra krassen Schwertransport, der wirklich nahezu unbezahlbar ist. Und das ist auch das Problem, weil das habe ich mir auch schon überlegt, ob man da nicht irgendeine Lösung findet, dass man da irgendwie ein, zwei richtig geile Maschinen kauft und die einfach wirklich dann sehr sicher hin und her fährt. Aber da müsstest du halt irgendwie dann 5-mal die Autobahn sperren und dann ist der Galoppsport, glaube ich, endgültig pleite.
Ja, das denke ich auch. Und ich sag mal, das, was ja auch in Hannover dann passiert ist, die Startmaschine wird ja auch immer mal zum Meeting hin und her transportiert und bei dieser Verladeaktion oder Transportaktion ist ja auch was passiert, wo dann die Maschine quasi erstmal wieder ja instand gebracht werden musste oder wie auch immer. Und deswegen zweifle ich da ja auch die Statik der Maschine an. Ne, ist das alles so, dass es wieder funktioniert, aber es ist ja, scheint ja nicht so zu sein. Also ich habe Bilder bekommen, wo die angekommen ist, die musste ja dann erstmal teilweise geschweißt oder zurechtgebogen werden. Und deswegen von hin und her transportieren, eine Bahn mit der anderen, bin ich auch kein Freund von. Warum geht's bei auf den einen Rennbahn und auf den anderen nicht? Also entweder sind wir ein gemeinsamer Rennsport, es kostet natürlich unheimlich viel Geld. Ja, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall muss da bei diesen betagten Maschinen eine Lösung her.
Ja, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da jetzt sehr viel beraten, diskutiert wird und wahrscheinlich irgendwelche Pläne ausgearbeitet werden, wie man das in den Griff kriegt. Weil es ja eben auch, wie du selbst gesagt hast, ist ja jetzt kein reines Hannover-Thema, sondern das ist ja so eine deutschlandweite Geschichte eigentlich. Da muss auf jeden Fall was getan werden. Und es ist gut, dass du mit Gregor Baum gesprochen hast, weil du da auch was grundsätzlich die bundesweite Situation, also was deutscher Galopp angeht, glaube ich auch an der richtigen Adresse bist, weil der ist ja schon einer, der A, ein offenes Ohr hat und B, versucht dann auch wirklich Lösungen zu finden und es umzusetzen. Funktioniert glaube ich auch nicht immer 100%, weil er eben auch auf andere noch angewiesen ist und eben auch nur das im Rahmen seiner Möglichkeiten machen kann. Aber zumindest ist er einer, der die Dinge dann auch angeht und dem, ja, zum einen das Tierwohl, wie du selbst gesagt hast, aber eben auch das Wohl von Besitzer und Züchter schon sehr am Herzen liegt, was ja auch richtig so ist. Also von dem her hast du alles richtig gemacht.
Genau, genau. Aber auch nochmal vielen Dank an Gregor Baum, der sich dann, der meinen Worten offen war und das finde ich ja auch erstmal schon mal ein sehr, sehr gutes Signal.
Ja, war sowieso was. Das jetzt mal ausgeschlossen ist, dieses Startmaschinenthema eigentlich wirklich auch wieder mal ein sehr toller und gut organisierter Renntag, der natürlich schon sehr bunt war, muss man auch sagen. Also da passiert dann auch viel, ja, die einen sagen Klamauk, die anderen sagen was weiß ich was. Aber was die Medienresonanz angeht, dass dann so Kamerateams von RTL halt auch da sind und was weiß ich was alles und wirklich von Bunte über Gala, über Schieß mich tot, Bildzeitung natürlich auch, dass die alle berichten, das muss man schon erstmal schaffen mit so einem Renntag, der ja jetzt auch sportlich nicht ein Gruppe 1 Renntag war oder so, ne, sondern das war ja, klar, Auktionsrennen und Listenrennen, das ist schon was Tolles, aber da ging es ja wirklich jetzt mal nur um dieses Rahmenprogramm, was man da auf die Beine gestellt hat, um da wirklich so ein bisschen Fokus auf den Rennsport zu packen. Das fand ich schon gut.
Auf jeden Fall und ich sag mal, jede Sekunde im Fernsehen bei ja. RTL etc. ist enorm wichtig für uns, ne. Und nein, da macht der Gregor Baum natürlich mit seiner Hot Volée und mit seinen Promis da einen Riesenjob, die da hinzukriegen und dann auch natürlich dadurch die Medien anlockt. Das ist natürlich schon super und genau das brauchen wir ja natürlich auch.
Und ich habe ein Selfie mit Heino. So.
Ach, guck mal, das ist doch schön.
Ja. Oder?
Na? Ja, super.
Siehst du mal, Wochenende gerettet. Sascha, wir haben sehr, sehr viel gesprochen heute und sind tatsächlich fast an die anderthalb Stunden gekommen. Das habe ich mir aber fast schon gedacht. Na, guck mal, du hattest schon hier vor einer halben Stunde, hast du schon Angst, dass es schon zu Ende ist, ne? Aber,
ja, und ich habe nämlich gerade ein Piepen gehört, Akku leer, also 20%. Ich hole mir jetzt gerade mal das Kabel raus, aber.
So, jetzt ist er weg. Was für ein Kabel hat er denn rausgeholt?
Oh, ne? Sorry, bin wieder da, bin auf den falschen Knopf gekommen.
Ich wollte gerade schon fragen, was für ein Kabel hast du denn rausgeholt? So habe ich es nicht gemeint. Jetzt pass, wir sind nicht im Johnny Be Good. Aber dass auf einmal der Empfang weg ist. Aber jetzt bist du ja wieder da, sehr gut. Ja. Ich bedanke mich bei dir, wünsche dir Hals und Bein für die große Woche erstmal und natürlich für alles, was sonst noch ansteht. Und hat mich sehr, sehr gefreut, dass du mein Gast gewesen bist. Und ich hoffe, es war nicht so schlimm, wie du befürchtet hast.
Nein, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und alles im grünen Bereich, alles gut. Und wir haben gut gesprochen, gut geplaudert. Und ich freue mich auf Resonanz, in welche Richtung auch immer.
Sascha Smerzek ist unser Gast gewesen. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder nach der großen Woche. Ich würde mich freuen, wenn wir uns alle in Iffezheim sehen, natürlich auch. Ist ja so ein bisschen mein Wohnzimmer, wie ich es immer nenne. Wir haben noch 20% Einzahlungsbonus bei pferdewetten.de. Das kann man auch an der Stelle mal erwähnen. Und es gibt 30% Bonus auf Siegwetten an allen Renntagen der großen Woche. In der Sportwelt ist eine große Anzeige mit QR-Code und was weiß ich was alles. Könnt ihr abscannen. Hals und Bein bei allem, was ihr tut. Wichtigste ist, dass irgendwie alle immer wieder gesund nach Hause kommen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung jetzt auch. Und ansonsten hören wir uns dann in 2 Wochen wieder. Dankeschön und tschüss.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.